Genau, 3 Wochen ist das jetzt schon her, dass wir mit der Predigtreihe angefangen haben. Dann hatte ich Urlaub und dann war Erntedank. Also längere Pause, aber jetzt geht's weiter. Die Farben des Glaubens. Und es geht ja ein bisschen so darum, wie unterschiedlich die eine Botschaft Gottes in unserem Leben aufstrahlen kann. Unterschiedliche Facetten, du hast das eben so schön gesagt, das Licht, das sich aufteilt in ganz unterschiedlichen bunten Farben in unser Leben hinein. Und angefangen haben wir vor 3 Wochen mit dem einfachen Satz, Jesus ist für dich, er ist für dich. Im Laufe der nächsten Wochen werden wir merken, dass die verschiedenen Facetten, die verschiedenen Seiten dieser einen Botschaft, dass die immer eine starke Seite haben, die unser Leben hineinspricht, die unserem Glauben, unser Leben gut tut und stärkt. Aber dass es auch immer so etwas wie ein Gefahrenpotenzial, möchte ich das mal nennen, gibt, wo es so einen gewissen Korrekturbedarf oder Ergänzungsbedarf braucht. Es gibt Wahrheiten, die kann man nicht mit einem Satz alleine ausdrücken, sondern braucht man mehrere Sätze, um die Wahrheit zu beschreiben. Und diese Sätze, die ergänzen sich und manchmal scheinen die sich sogar zu widersprechen. Und ich glaube, so ist es mit der Botschaft, mit der Gott uns erreichen will, auch. Wenn man sie einfach verkürzt auf einen Satz, dann ist sie eben verkürzt und dann bekommt sie Schlagseite. Und das gilt eben auch für die Aussage, Jesus ist für dich. Es gibt Zeiten in unserem Leben, in denen wir uns an genau dieser Aussage festhalten, wo diese Aussage uns hält. Wenn alles zerbricht, wenn wir das Gefühl haben, jetzt muss ich schon fast ums Überleben kämpfen, dann ist genau das, was ich brauche. Zu wissen, Jesus lässt mich nicht los. Er hält mich, er sieht mich, er liebt mich und er ist für mich. Diese Botschaft, die schwingt immer irgendwie mit, die ist so ein Stück wie so ein Fundament, das in verschiedenen Facetten immer wieder aufblitzt. Und es gibt Menschen, die in ihrem ganzen Leben so mit Kämpfen beschäftigt sind, so dazu gezwungen sind, ums Überleben zu kämpfen, sei es ganz reell im materiellen Sinne oder sei es auch im psychischen Sinne durch Krankheiten, dass diese Aussage die Hauptaussage ihres Lebens ist und bleibt. Jesus ist für dich, vergiss das nicht. Das ist die starke Seite dieser Botschaft. Wie gesagt, es gibt auch ein Gefahrenpotenzial. Nämlich, wenn ich nur diesen Satz alleine höre und die Botschaft Gottes nicht in seiner Vielfalt mitbekomme, dann entsteht eine Schieflage. Dann wird aus Jesus ist für dich, ganz schnell, Jesus ist für mich. Für mich alleine vielleicht. Isoliert betrachtet entsteht ein Glaube, in dem ich im Zentrum stehe. Es geht dann um mich, um meine Sorgen, um meine Wünsche, um meine Bedürfnisse. Es geht darum, dass es mir gut geht, dass ich zufrieden bin, dass mir nichts passiert, dass ich versorgt werde. Jesus ist für mich, der ist für mich da. Das ist sein Job, so für mich zu sorgen. Ein ich-zentrierter Glaube, wo ich im Mittelpunkt stehe und nur ich. Und ich glaube, so ein Glaube ist nicht das, was Jesus eigentlich vor Augen hat und zu dem er uns ruft. Und darum braucht es eine Ergänzung, es braucht eine Korrektur. Und diese Korrektur liegt meiner Meinung nach darin, dass Jesus uns immer in Gemeinschaft hineinruft. Nicht in das Vereinzeltsein, so ich bei mir, ich und mein Herr Jesus, ich und Jesus und das reicht und es geht um mich, sondern immer in Gemeinschaft hinein. Ein ganz wichtiger Hinweis ist da zum Beispiel das Vaterunser. Das sagt schon der Name. Das ist das Vaterunser. Also wir beten unser Vater, je nach Konfession, Vater unser und nicht mein Vater. Unser tägliches Brot, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, erlöse uns von dem Bösen. Das Vaterunser ist ein Gebet, was uns vor Augen malt, du bist hineingenommen in diese Gemeinschaft. Es ist ein Gemeinschaftsgebet. Und wenn ich es alleine bete, dann geht das eigentlich nur in dem Bewusstsein, ja, ich bete es jetzt alleine, aber ich stelle mich in diese Gemeinschaft der Jesusleute mit hinein. Ich glaube, es gibt so eine Tendenz, im Glauben zu vereinzeln. Eine Tendenz dazu, ja, ich stehe im Zentrum, es geht im Glauben um mich und ich brauche auch nur mich und ich brauche keinen anderen. Und ich glaube, diese Tendenz, die hat in Corona noch mal zugenommen. Eine Bekannte von uns, die hat mal gesagt, oh, ich habe jetzt die ideale Gemeinde gefunden, die ist so toll. Die Predigten sind so super, da schläft keiner ein und der hält die auch total frei. Super, keine Zettel auf dem Tisch, so, der redet einfach und ist das nicht toll. Und der Lobpreis, der ist super, viel besser als zu Hause, so schön ist das. Und dann hat sie noch 1000 Sachen aufgezählt und am Ende sagt sie, und das Praktischste ist, ich brauche gar nicht hingehen, ich gucke mir das auf YouTube an. Wird übertragen, ist super. Und ich dachte so, ja, dann kannst du noch eins ergänzen. Es ist so toll an dieser Gemeinde, dass es keine anstrengenden Menschen gibt, mit denen ich mich auseinandersetzen muss. Dass da keiner irgendwie was korrigiert bei mir, dass da keiner sieht, wie ich lebe, dass da keiner mit mir im Gespräch ist. Das ist doch super, das ist nicht so anstrengend. Ich glaube, das ist das eigentliche Super. Und wenn dann halt ein Prediger kommt, der Zettel mit nach vorne bringt, dann suche ich mir einen anderen Gottesdienst, wo es einer besser drauf hat oder so, wie auch immer. Bitte verstehe das nicht falsch. Also ich glaube so, Internet, das ist eine Riesenplattform und da gibt es so viel Gutes, was man hören kann, was gut ist als Ergänzung zu dem, was wir miteinander machen. Aber wenn es das Einzige bleibt, wenn es dazu führt, dass ich für mich bleibe und dass ich ja ich-zentriert bin in meinem Glauben und da niemand mehr mit irgendwie mit anderen in Kontakt bin, dann ist es, glaube ich, nicht der Glaube, zu dem uns Jesus eigentlich ruft. Darum heute eine ergänzende zweite Botschaft. Und bevor ich euch die sage, muss ich diese Spinne mal kurz hier weg. Das tut mir echt leid für dich, aber kannst du mal. So, geh in deinen Gefilde. Die läuft hier immer rauf und runter und irritiert mich total. Jetzt bin ich da. Die zweite Botschaft. Du bist willkommen und zwar in der Gemeinschaft der Jesusleute. Du bist hineingerufen in die Gemeinschaft der Jesusleute. Du bist willkommen. Und ich glaube, das ist für mich so das eine Wichtige hier, dieses Willkommensein. Weil das ist so wichtig, weil ich glaube, dass das die zentrale Frage vieler Menschen ist. Wo bin ich zugehörig? Wo bin ich angenommen? Wo werde ich akzeptiert, wie ich bin? Wo muss ich nicht funktionieren und irgendein bestimmtes Muster erfüllen? Wo bin ich ernst genommen? Wo bin ich wirklich willkommen? Bei den Pfadfindern hat neulich ein Kind etwas erzählt, nämlich, dass es in der Schule Stress gab. Und irgendwann hat der Lehrer wohl die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und hat zu diesem Kind gesagt, kannst du nicht mal so sein wie ein normales Kind? Ja, das kann ich verstehen. Das kann schon mal einen so packen. Und die Antwort, die das Kind dann dem Lehrer wahrscheinlich nicht gegeben hat, aber dem Mitarbeiter, dem er das erzählt hat, war genau Ausdruck dieser Sehnsucht. Aber dann bin ich doch nicht mehr ich. Dann bin ich doch nicht mehr ich. Wo bin ich willkommen? Wenn ich auf Jesus schaue, dann ist das ein großer Bestandteil seiner Botschaft. Herzlich willkommen. Du bist willkommen, unabhängig von dem, wer du bist, was du leistest oder was in deinem Leben gewesen ist. Ich denke an die ersten Gäste Jesu damals im Stall. Hirten, die von anderen gemieden wurden. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Also Jesus konnte das noch nicht sagen, aber das war die Atmosphäre, die da ausgestrahlt war. Ich denke an das Gleichnis des verlorenen Sohnes, der nach Hause kommt und der erfährt, ich bin willkommen, trotz allem, was gewesen ist. Ich denke an das Gleichnis vom Festmahl, wo die Diener ausgesandt werden und an alle Ecken und Zäune und nötigt sie hereinzukommen, weil sie willkommen sind. Ich denke an das letzte Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern feiert. Ihr erinnert euch, da ging es neulich drum, wo die Jünger mit Selbstzweifeln zerrissen dasitzen, wo Judas dasitzt und weiß, was er tun wird und was er getan hat. Und über allen steht, du bist willkommen. Und ich denke an die vielen Begegnungen, in denen Jesus mit anderen zusammen feiert und isst und alle am Tisch sind willkommen. Eine dieser Begegnungen, die möchte ich mit euch nochmal anschauen. Und das ist ein Text aus dem Markus-Evangelium und ich lese uns den einmal vor. Interessant. Jetzt. Jesus sah Levi, den Sohn des Alpheus, am Zoll sitzen. Jesus forderte ihn auf, komm, folge mir nach. Sofort stand Levi auf und ging mit ihm. Später war Jesus mit seinen Jüngern bei Levi zu Gast. Levi hatte auch viele Zolleinnehmer und andere Leute mit schlechtem Ruf zum Essen eingeladen. Und es waren viele, und sie folgten ihm nach. Als aber einige Schriftgelehrte, die zur Partei der Pharisäer gehörten, Jesus in dieser Gesellschaft essen sahen, fragten sie seine Jünger, wie kann sich Jesus bloß mit solchen Sündern und Betrügern abgeben? Jesus hörte das und antwortete, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder zu rufen und nicht solche, die sich sowieso für gut genug halten. Mit Zolleinnehmern wie Levi hatten die Menschen damals massive Schwierigkeiten. Das eine ist, dass sie ihnen einfach viel Geld abgenommen haben und in der Regel mehr Geld als nötig gewesen wäre. Sie haben sich an den Menschen bereichert. Dann haben sie zusammengearbeitet mit den verhassten Römern, mit der Besatzungsmacht, die unrein waren, weil sie keine Juden waren, und sind selbst unrein geworden, ausgeschlossen vom Gottesdiensten, von allen religiösen Handlungen. Aber das Schlimmste war wohl, dass sie durch ihr Tun das Unterdrückungssystem der Römer gefördert haben. Das war die Geldquelle, was die ganze römische Mechanerie am Laufen gehalten hat. Daher kam das Geld für Unterdrückung, für Soldaten, für Ausbeutung. Und damit waren diese Zöllner nicht nur in den Augen der Pharisäer, sondern eigentlich gesellschaftlich ja, verhasst, zumindest sehr schlecht angesehen. Denn sie waren Kriegsgewinnler, Überläufer, Verräter am eigenen Volk. Und so einen fordert Jesus auf, folge mir nach. Mit so einem will er es zu tun haben. Bei dem kehrt er ein. Und wer ist noch bei diesem Fest dabei? Noch weitere von der Sorte und andere schlimme Leute, über die wir hier nichts genaueres finden. Übrigens, nette Umschreibung bei Hoffnung für alle. Andere Leute mit schlechtem Ruf, bei Luther steht Sünder. Und das trifft es auch eher. Jetzt haben wir ein Problem. Diese ganze Szene liegt zeitgeschichtlich für uns irgendwie ziemlich weit weg. Und ich glaube, dass wir den Skandal, den Jesus hier auslöst, nicht wirklich nachspüren und nacherleben können. Ja, wir ahnen höchstens, was Jesus da tut. Aber dafür ist das irgendwie, ich kann das jetzt erzählen, was die alles, warum die schlecht angesehen waren, aber das, was Jesus hier tut, das ist massiv, das ist ein massives Ausrufezeichen. Er begeht einen gesellschaftlichen Tabubruch. Er bricht mit den Konventionen, mit Überzeugungen. Er lädt sich bei Menschen ein, die ein absolutes No-Go sind. Das geht nicht, Jesus. Eine Besonderheit bei Jesus ist, finde ich, dass er seine Botschaft nicht nur mit Worten irgendwie weitersagt, sondern dass er das, was er sagt, durch das, was er tut, untermauert. Er hätte einfach 100-mal sagen können, bei mir ist jeder erst einmal willkommen. Und dann hätten die Leute nachgefragt, Jesus, das ist aber, klingt ganz schön radikal, meinst du wirklich jeden? Ja, wirklich jeden. Okay. Also so richtig wirklich alle so jeden? Ja, so richtig alle jeden, wirklich. Und dann wäre das noch ein paar Mal hin und her gegangen und am Ende wären die Leute weggegangen, hätten gedacht, naja, bisschen extrem und wahrscheinlich meint das auch nicht so ernst, irgendwelche Grenzen wird es ja schon geben, das kann man ja nicht so sagen. Ja, und dann wäre es so geblieben. Aber Jesus sagt nicht einfach nur etwas, sondern er lebt es in tiefer Radikalität. Selbst die Zolleinnehmer und die Sünder sind willkommen. Mit ihrer Geschichte, ihrem Leben, ihren Taten. Es gibt keine Zugangsbeschränkung. Herzlich willkommen an meinem Tisch. Herzlich willkommen in meiner Gemeinschaft. Wirklich jeder, ja, wirklich jeder ohne Ausnahme. Und das ist eine ganz wichtige Botschaft. Du bist willkommen. Willkommen am Tisch des Herrn. Willkommen in der Gemeinschaft der Jesus-Leute. Und ich glaube, dass Jesus ganz bewusst so ein krasses Beispiel genommen hat und einen Zolleinnehmer berufen hat, weil er etwas deutlich machen will. Ich kenne Menschen, die ihr Leben lang irgendwie eine Unsicherheit spüren bei der Frage, bin ich wirklich willkommen? Bin ich wirklich willkommen bei diesem Jesus? Gilt das ganze Gute, was wir von ihm hören, wirklich für mich? Und kann ich wirklich zu dieser Gemeinschaft der Jesus-Leute dazugehören, die er stiftet? Und diese Unsicherheit, die kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Manchmal liegt es an dieser Gemeinschaft der Jesus-Leute, die so tut, als gäbe es doch Grenzen, in denen sie Menschen abwertet oder als falsch verurteilt. Manchmal ist die Gemeinschaft der Jesus-Leute so geschlossen, dass neue Menschen zwangsläufig das Gefühl bekommen, sie seien nicht willkommen. Auch hier ist es wie bei Jesus. Es reicht nicht nur, Offenheit zu bekennen, sondern es gilt, sie zu leben. Aber manchmal liegt es auch an einem selbst. Weil wir vielleicht mehr Zweifel als Glauben haben und fragen, reicht das aus bei Gott? Ist das schon genug, mein bisschen Glauben? Wenn man meint, irgendwelche Maßstäbe erfüllen zu müssen, die einem irgendjemand irgendwann einmal erzählt hat oder die man sich selber überlegt hat, weil man aus welchen Gründen auch immer der Liebe und der Barmherzigkeit Gottes nicht glaubt und sich nicht vorstellen kann, dass dieser Gott wirklich etwas mit einem selbst ganz persönlich zu tun haben möchte. Mit dem Besuch bei Levi, mit dem Abendbrot bei ihm in seiner zwielichtigen Gesellschaft und bei seinen zwielichtigen Freunden setzt Jesus ein unmissverständliches Zeichen. Du bist willkommen. Egal, welche Zweifel dich quälen, welche Fragen dich bewegen, egal, welche Gefühle dir andere vermitteln, egal, welche Geschichte du mitbringst, du bist herzlich willkommen. Herzlich willkommen bei Jesus und das ist wichtig, herzlich willkommen in der Gemeinschaft der Jesus-Leute. Denn das ist ja das Spannende, dass Jesus nicht nur einfach sagt, ich gehe mal einmal essen bei dem Levi und dann gehe ich weiter und der bleibt da an seinem Zoll sitzen, sondern dass er sagt, folge mir nach, komm mit mir. Und Levi macht sich auf den Weg, der gehört jetzt zum engeren Jüngerkreis dazu. Und nicht nur er, vielleicht ist es euch aufgefallen, und es waren viele und sie folgten ihm nach. Auf einmal hängt da so ein Trupp Zolleinnehmer und Sünder bei Jesus rum, dauerhaft. Ihr gehört dazu, zum erweiterten Jüngerkreis wahrscheinlich. Das ist spannend, denn das ist die andere Seite der Botschaft. Das eine ist, ich bin willkommen, wie schön, darüber kann ich mich freuen. Und das andere ist, diese Botschaft, die gilt nicht nur dir, diese Botschaft, die gilt auch dem anderen. Und das kann eine ganz schön große Zumutung sein. Wie kann sich Jesus bloß mit solchen Sündern und Betrügern abgeben? Diese Frage stellen die Pharisäer den Jüngern. Und jetzt bekommt Jesus das mit und schaltet sich ein und kommt den Jüngern zuvor. Schade, Jesus. Ganz ehrlich, ich hätte gerne mal gehört, was die Jünger dazu gesagt hätten. Vielleicht hätten sie gesagt, ja, ihr habt recht, haben wir uns auch schon gefragt, was das jetzt soll. Also so eine merkwürdige Geschichte, der war schon immer ein bisschen strange, aber jetzt ist er ganz durch. Schade, dass er ihnen das Wort so ein bisschen abschneidet. Ich behaupte nämlich, dass keiner von ihnen in Jubelrufe ausgebrochen ist, jetzt zusammen mit einem Zolleinnehmer unterwegs zu sein. Unter den Jüngern gab es nämlich Freiheitskämpfer, Menschen, die bereit gewesen wären, mit dem Schwert in der Hand mit Gewalt gegen die römische Besatzung zu kämpfen. Und jetzt sitzen die zusammen am Tisch mit einem aus ihrer Sicht einem Volksverräter. Und diese Auseinandersetzung mutet Jesus ihnen zu. Wie kann sich Jesus bloß mit solchen Sündern und Betrügern abgeben? Ich behaupte, wir haben uns an diese Frage der Pharisäer gewöhnt. Wir schauen vielleicht aus unserer 2000-jährigen Geschichte so ein bisschen auf sie zurück, vielleicht so ein bisschen von oben herab auf sie zurück und wundern uns über ihre Hartherzigkeit. Ach Mensch, warum haben die das nicht verstanden? Aber ich frage mal, sind wir bereit, uns von Jesus etwas zumuten zu lassen? Ich erinnere mich an ein Projekt, das wir vor vielen, vielen Jahren an einem Ort mal versucht haben zu starten. Es war der Versuch, einen Kreis ins Leben zu rufen, in dem sich mehrere Generationen über den Glauben austeilen. Ein bisschen wie Grow Deeper heute, nur dass es damals nicht geklappt hat. Denn nach den ersten beiden Treffen war das Projekt gescheitert. Warum? Weil die Leute gesagt haben, die anderen, die da sind, das sind nicht so meine Leute. Das passt nicht so. Nee, sind nicht so meine Menschen. Nee, lass mal gut sein. Und das war bei weitem nicht das Spannungsfeld, das Jesus seinen Jüngern zumutet. Du, Jesus, der Levi, das ist nicht so mein Mensch. Ist nicht so mein Leut. Lass mal gut sein. Keine gute Idee. Du bist willkommen und der andere genauso wie du. Jesus mutet seinen Leuten was zu. Warum macht er das? Wäre es nicht viel leichter und schöner, ein harmonisches Team zu gründen, in dem alle gleich denken, alle sich gleich verhalten und gut miteinander auskönnen? Und mal ehrlich, ist das nicht vielleicht auch ein bisschen, jetzt so ganz ehrlich, auch unser Wunsch als Gemeinschaft oder Gemeinde? Bei uns ist jeder willkommen, oder? Muss schon passen. Wär gut, wenn es passt, oder? Kann jeder mal für sich überlegen. Warum mutet Jesus das seinen Leuten zu? Er sagt da nichts zu, er macht es einfach. Aber ich habe so eine Ahnung. Sie und wir sollen lernen, Menschen so zu sehen, wie Gott sie sieht. Ich erinnere mich an einen anderen Kreis. Auch in diesem Kreis gab es ganz unterschiedliche Charaktere. Und die ersten Monate waren davon geprägt, dass ich immer wieder hörte an Rückmeldungen, wie anstrengend das mit den anderen ist. Aber nach einem Dreivierteljahr, nach einem Jahr ungefähr, da wurden die Klagen weniger, die hörten nicht auf, aber sie wurden weniger und Wertschätzung nahm zu. Wertschätzung des Andersseins des Anderen. Wertschätzung der Ergänzung durch den Anderen. Da haben sich Menschen aufeinander eingelassen. Und ich glaube, genau das hat Jesus hier im Sinn. Du bist willkommen. Das ist die Botschaft, um die es geht. Sie gilt dir und sie gilt allen anderen. Das heißt doch am Ende auch, entdecke das Gute, das Gott in den anderen hineingelegt hat. Entdecke das Gute, mit dem Gott dich durch den anderen beschenken möchte. Fang an, den anderen mit Gottes Augen zu sehen. Fang an, ihn durch Christus zu sehen, denn in Christus sind wir alle eins. Mach dir bewusst, dass du selbst auf Gnade angewiesen bist und werde darum barmherzig mit dir selbst und mit den anderen. Urteile nicht. Grenze nicht aus. Stell dich nicht über andere. Mach es dir nicht zu leicht. Wende dich Menschen zu und lass dir von Jesus etwas zumuten. Herzlich willkommen. Willkommen im Miteinander. Jesus nimmt dich an und er nimmt den anderen an. Und er lädt uns ein, das Gleiche zu tun. Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr, du siehst uns und du weißt um das, was in uns ist, wie wir manchmal drauf sind, gut oder schlecht. Und mit allem, was zu uns gehört, sind wir willkommen bei dir und dürfen bei dir sein. Du siehst uns und nimmst uns ernst. Danke dafür. Und hilf uns, genau das dem anderen zu gönnen. Und das Gute zu sehen, das du uns schenkst durch den anderen. Ich bekenne dir, das fällt manchmal ganz schön schwer. Möchte ich bitten, dass du uns die Augen öffnest, dass du mir die Augen öffnest. Und dass wir so gut miteinander unterwegs sind und Menschen willkommen heißen können. Amen.